SWR Kultur Gespräch.
Heute mit Doris Maul und vor allem mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße Sie.
Hartmut Rosa, Sie sind Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und in Erfurt Direktor des Max-Weber-Kollegs für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien, sind mit vielen Preisen, darunter dem Leibniz-Preis der DFG, ausgezeichnet worden. Ihre Arbeiten über den Zustand der Spätmoderne haben über die Jahre intensive politische Debatten angestoßen. Neben Ihrer Kritik an der Beschleunigung unserer Welt und Ihrem Bestseller Resonanz, eine Soziologie der Weltbestimmung, wird auch Ihr jüngstes Buch Situation und Konstellationen vom Verschwinden des Spielraums wieder intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert. Und über dieses aktuelle Buch, in dem Sie davor warnen, dass uns durch die inflationäre Zunahme von eben Richtlinien, Regeln und Algorithmen unsere Fähigkeit zum Handeln verloren geht, wollen wir heute auch sprechen. Aber zunächst einmal, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das klingt nach sehr viel Schreibtischarbeit und Studierstube. Tatsächlich sind Sie aber ganz viel unter Leuten. In einem Podcast haben Sie mal gesagt, Sie wären eigentlich 24 Stunden im Dienst, weil ein Soziologe ja immer in sozialen Kontexten operiert und lebt. Also wie wichtig ist die eigene praktische Erfahrung für Ihre wissenschaftliche Arbeit?
Die ist tatsächlich sehr wichtig, weil ich eine Art von Soziologie betreibe, die versucht, die strukturelle Analyse unserer Gesellschaft zu verbinden mit einer Phänomenologie und das heißt mit dem Ernstnehmen der Erfahrungen, also sich wirklich zu fragen, was passiert da in Situationen, was erlebe ich da, kann durchaus der Ausgangspunkt sein. Wir nennen das manchmal auch eine Art von Intuitionenpumpe und darüber kommt man dann auf Deutungen von Problemen zum Beispiel, die wir im Alltag haben, die man dann natürlich auch versucht, auf andere Weise zu testen, aber auch sehr gerne dialogisch, indem ich dann einfach mit Leuten aus allen Schichten der Gesellschaft ins Gespräch komme und sie nach ihren Erfahrungen frage.
Sie sind in Lörrach geboren und bekennender SC Freiburg-Fan. Und weil Sie gesagt haben, eben basierend auf Erfahrungen betreiben Sie tatsächlich Ihre Wissenschaft. Auch bei diesem jüngsten Buch Situation und Konstellation haben Sie sich vom Fußball inspirieren lassen, richtig?
Ja, das ist in der Tat so. Das war sogar der Ausgangspunkt für dieses Buch, weil wir festgestellt haben, ich habe mit zwei jüngeren Kolleginnen zusammen ein Seminar gemacht über Fußball, weil wir wissen wollten, was ist das eigentlich für eine Erfahrung, sowohl Fußball zu spielen, als aber auch als Fan ins Stadion zu gehen oder im Fernsehen zu gucken, was lockt da Leute eigentlich an. Und da ist uns aufgefallen, dass diese neue, relativ neue Einrichtung des VAR, also VAR, das Video Assisted Referee, die Logik des Spiels schon massiv verändert und vor allen Dingen auch den Schiedsrichter gelegentlich entmachtet. Der wird dann rausgebeten an den Bildschirm und dann wird eine Szene eingefroren, also zum Beispiel beim Abseits, ja besonders schön zu sehen, aber häufig auch beim Handspiel oder bei einem Foul. Da kommt genau eine Szene, die praktisch herausgeschnitten wird aus einer Situation, die das Spiel ja immer ist. Und so bin ich auf diese Oppositionsstellung gekommen. Situation ist das Spiel als Ganzes, einschließlich der Zuschauer und dessen, was davor war und dessen, was danach ist. Und Konstellation ist das, was man daraus rausschneidet und dann zum Beispiel in einem Standbild festhalten kann.
Aber was Sie in diesem Buch umtreibt, ist eben nicht nur, wie der Videobeweis den Fußball verändert, sondern generell, wie Konstellationen, Regeln, Bürokratie und die Algorithmen, also KI, künstliche Intelligenz, zunehmend unseren Alltag durchdringen und dadurch die Möglichkeit, spontan auf Situationen zu reagieren, verloren geht. Woran machen Sie das fest im richtigen Leben?
Ja, mir ist dann aufgefallen, dass es in ganz, ganz vielen Zusammenhängen, in denen wir tätig sind, es sich beobachten lässt. Also sie handeln, ich verwende da den Gegensatz von handeln, was bedeutet, auf eine Situation zu reagieren, steht im Gegensatz zum Vollziehen. Vollziehen heißt, ich führe einfach ein Programm aus, völlig unabhängig davon, in welcher Situation das jeweils eingebettet ist. Und da gibt es jetzt eben viele Zusammenhänge, wo man feststellt, wir handeln jetzt eher konstellativ als situativ. Ein ganz einfaches Beispiel ist, geht eigentlich schon mit Kaffeekochen los, wenn Sie morgens in die Küche kommen und sich zum Beispiel einen Filterkaffee kochen, was ja lange die Mode war, jetzt zum Teil sogar zurückkommt, dann sieht man, dass sogar dieser einfache Akt immer auf die Situation reagiert. Das heißt, wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, oh, gestern ist es spät geworden, ich brauche einen kräftigen Koffeinschub, um wach zu werden, dann machen Sie da ein bisschen mehr rein. Wenn Sie dagegen gestern beim Arzt waren und der hat Ihnen gesagt, Ihr Blutdruck ist schon zu hoch, Sie sollten mal vielleicht das Koffein reduzieren, dann machen Sie eben weniger rein. Und es ist sogar so, dass wenn die Kaffeedose fast leer ist, dann machen Sie den Löffel vermutlich ein bisschen kleiner, damit auch morgen noch was da ist. Also das ist jetzt ein winziges Beispiel, an dem man aber sieht, man reagiert immer in Situationen. Man antwortet auf die oft oft auch ohne groß nachzudenken. Das sind viele kleine Einzelheiten, die uns eher zum Vollziehen als zum Handeln anregen.
Sie schreiben, das zeige sich sogar beim Lego-Spiel.
Ja, das fand ich ein sehr anschauliches Beispiel, dass wir eigentlich sogar schon Kinder dazu bringen, eher zu vollziehen als zu handeln. Die Idee ist dabei eigentlich immer, den möglichst guten Output, ein tolles Ergebnis zu erzielen. Und da sieht man erneut, es geht nicht nur um bürokratische Regeln, das ist mir ganz wichtig. Es geht mir in dem, was ich tue, um die Frage, wie sind wir als Menschen in die Welt gestellt, wie sind wir auf Welt bezogen, wie handeln wir da drin. Und beim Lego-Spielen ist es so, und das ist übrigens nur eins von vielen Spielen, bei denen sich das beobachten lässt, Kinder haben eigentlich in der Regel fast Jahrzehnte hindurch einfach Lego-Steine geschenkt gekriegt, manchmal in großen Kisten. Und dann haben sie angefangen damit zu bauen. Und dieses Bauen ist definitiv ein Handeln, weil man sieht jetzt auch wirklich, wie dieses, was immer das Kind da baut, vielleicht ein Haus, vielleicht ein Hochhaus, vielleicht ein Bauernhaus oder eine Hütte oder ein Zaun, das reagiert auf das Kind und auf dessen Situation. Wenn das Kind gestern in einer großen Stadt war, in Frankfurt oder so, dann baut es Hochhäuser vermutlich. Wenn es eher bei der Oma auf dem Land war, dann baut es eher ein Bauernhaus. Hängt aber auch davon ab, was das Kind interessiert. Und man sieht richtig, wie dieses Haus, was da entsteht, auch Ausdruck des Kindes ist. Und das ersetzen wir jetzt eigentlich, indem wir fertige Modelle kaufen. Ja, du kannst dir dann ein tolles Kreuzfahrtschiff bauen oder ein Formel-1-Rennwagen oder die Boeing 747 oder sonst etwas. Und da ist genau vorgeschrieben eigentlich, wie du das Ding aufzubauen hast, welcher Stein wohin gehört. Die sind schon abgepackt auf entsprechende Weise und mit dem Bauplan versehen. Und so vollzieht das Kind dann den Aufbau eines Schiffes, ist aber kein Handeln mehr, ist nicht mehr Ausdruck dieses Kindes.
Ja, und Sie erweitern Ihre Beobachtungen in der Praxis, sei es jetzt beim Fußball, beim Lego, beim Kaffeekochen, zu der These, dass spätmoderne Gesellschaften dazu neigen würden, Situationen systematisch in Konstellationen umzuwandeln und die Menschen damit ihre Urteilskraft verlieren würden, beziehungsweise dass das droht. Wie konnte das passieren?
Ja, der Grund dafür ist, dass es auch gute Gründe gibt, lieber konstellativ als situativ zu verfahren, weil zum Handeln in Situationen gehört, Sie haben es schon gesagt und das ist ganz wichtig, das Ausüben von Urteilskraft. Und meine Lieblingswörter in dem Buch sind eigentlich Augenmaß und Fingerspitzengefühl. Da ist der Schiedsrichter vielleicht ein ganz gutes Beispiel. In der Art und Weise, wie ein Schiedsrichter oder auch eine Schiedsrichterin ein Spiel leiten, geben sie dem Spiel auch einen bestimmten Charakter, eine bestimmte Linie. Das heißt, man nimmt Einfluss auf das Spiel. Der eine Schiedsrichter pfeift härter, der andere pfeift weniger hart. Und sobald es Spielräume gibt, öffnet man auch das Tor für Fehlurteile. Urteilskraft anzuwenden heißt, ich kann sie auch falsch einwenden. Ich kann Dinge falsch einschätzen. Überall da, wo ich Augenmaß brauche oder Fingerspitzengefühl, kann ich sie eben auch falsch einsetzen. Man kann aber auch bestochen sein. Ja, vielleicht hat ein Schiedsrichter aus irgendeinem Grund, vielleicht hat er wirklich Geld gekriegt. Was kommt aber ganz, ganz selten vor. Was häufiger vorkommt, ist, dass wir auch unbewusste Vorurteile haben. Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, Arbeiten zu benutzen, Noten in der Schule oder auch an der Universität, da ist es natürlich so, dass Lehrkräfte dazu neigen, den einen Stil oder die eine Gruppe, vielleicht Mädchen über Jungen zu bevorzugen oder andersrum oder Einheimische versus Immigranten zum Beispiel. Das heißt, in dem Moment, wo es Spielräume hat, kann ich die bewusst oder unbewusst falsch oder parteiisch oder einseitig anwenden und überall da, wo ich Dinge optimieren will, da macht es Sinn oder da ist es oft ratsam, zum Vollziehen überzugehen. Der Output kann dadurch unparteiisch und gesichert werden.
Dennoch an dieser Stelle vielleicht zwei Punkte, die unter der Rubrik stehen, Einspruch, euer Ehren. Also zum einen These, wir verlieren sukzessive das Handeln. Da frage ich mich, ist das nicht zu schwarz-weiß betrachtet? Also wenn man mal guckt, schließlich hatten wir ja noch die Demos von Fridays for Future oder anderer Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Menschen gehen gegen Rechts oder gegen Antisemitismus auf die Straße, engagieren sich in zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen. Das alles bedeutet doch, dass sehr wohl noch situatives Handeln stattfindet, oder?
Ja, also genau genommen, eigentlich, ich glaube, in allem, was wir tun, haben wir in der Regel situative und konstellative Anteile. Und meine Diagnose lautet, es kommt zu einer sukzessiven Verschiebung hin, dass wir eben Protokolle oder Programme ausführen. Und das sieht man aber tatsächlich auch in vielen Jobs, ja, wo Leute halt sagen, ich mache, was man mir vorgeschrieben hat. Und oft auch, was Computerformulare vorgeben. Also überall da, wo es zum Beispiel auch mit Deadlines zu tun hat, hatten Leute oft Spielräume. Mir hat gerade eine Kollegin erzählt, dass sie, das war in Dänemark, ein Buch brauchte über die Sommerferien und sie hatte das bestellt, sie musste das aus der Bibliothek abholen und die Bibliothek schloss aber um 17 Uhr und sie war dummerweise erst 17.02 Uhr da und da war dann ein junger Student, der gesagt hat, nee, tut mir leid, wir haben zu, ich darf nur bis 17 Uhr Bücher ausgeben und dann hat sie gesagt, ja, das Problem ist aber, es sind jetzt 6 Wochen Sommerferien, ich brauche dieses Buch, um einen Artikel zu schreiben und er hat gesagt, nee, Regel ist Regel und das Problem war doppelt, das eine ist, er kriegt Ärger mit dem Chef, noch häufiger ist es so, dass dann das System einfach runterfährt, ja. Nach 17 Uhr kann der, wer immer da sitzt, gar kein Buch mehr ausgeben und verbuchen. Und es geht mir um diese systematische Verschiebung. Sowas wie eine Demonstration ist natürlich Ausdruck einer politischen Gesinnung, die auf eine Großsituation, nämlich Klimakrise oder so, reagiert. Aber es ist eben nicht das alltägliche Handeln. Eigentlich glaube ich, es kommt zu einer Art Spaltung, ne? Bei ganz vielen Dingen, die wir tun, angefangen vom Kaffeekochen bis zum Buch ausleihen oder Fahrkarten ziehen oder egal, auch was wir im Job machen, da vollziehen wir und dann suchen wir uns Sonderräume, in denen wir versuchen zu handeln. Aber dieses Handeln, das Demonstrieren ist ja im Prinzip abgeschnitten, das ist fast Ausdruck einer Ohnmacht, weil wir in anderen Bereichen nicht handeln können, weil wir nichts tun gegenüber der Klimakrise. Das heißt, dort, wo wir auf der Grundlage starker Emotionen Dinge zum Ausdruck bringen, bei politischen Demos oder bei Fußballspielen, das ist toll, das sind affektive Aufwallungen, die haben aber ganz wenig mit den Vollzügen unseres Alltagslebens zu tun.
Sie haben jetzt gesagt, das ist nicht so schwarz-weiß, aber Sie beobachten eben diese systematische Verschiebung in Richtung Konstellationen. Angesichts unserer mittlerweile extrem komplexen Gegenwart brauchen wir diese Konstellationen ja auch. Brauchen Sie gewissermaßen, also Regeln und das Recht als Orientierung immer mehr? Sie selbst sprechen ja auch von konstellativer Reduktion, mit der wir die Welt bearbeitbar machen.
Ja, das ist wichtig zu sehen. Also nochmal, konstellatives Handeln heißt praktisch, Einzeldinge aus einer komplexen Situation herauszuschneiden. Und das klingt vielleicht erst problematisch, aber das hat auch sein Gutes, weil genau darüber gewinnen wir Zugriff auf die Wirklichkeit. Am deutlichsten, glaube ich, kann man das machen bei einer Situation wie der menschlichen Gesundheit. Also bei der Frage, wie gesund sind Sie, wie gesund bin ich, ja, haben wir es immer mit einer komplexen Situation zu tun. Ja, Gesundheit ist ein sehr kompliziertes Gebilde eigentlich, aus Körperdaten oder Körperzuständen, aber auch aus Befindlichkeiten. Und wenn man jemanden fragt, bist du gesund, ist gar nicht so leicht, dass du beantworten. In der Regel werden das Leute tun mit Blick auf, wie fühle ich mich gerade? Ja, bin ich erkältet, habe keine Kopfschmerzen, keine Bauchwehen, ich bin gesund. Und die Medizin geht jetzt eben hin und löst das aber auf in konstellative Einzeldaten. Die würden dann sagen, ja, lass uns mal einen Gesundheitscheck machen. Das ist ein klassisches Beispiel, wie ich eine komplexe Situation, nämlich Gesundheit, konstellativ reduziere. Und da würde man sagen, oh, der Blutdruck ist ein bisschen zu hoch und dann vielleicht, ich weiß nicht was, der Insulinspiegel zu tief, die Sauerstoffsättigung nicht optimal. Und darüber gewinnt die Medizin auch die Möglichkeit, ganz gezielt Einfluss zu nehmen. Eine Pille, die den Blutdruck erhebt oder senkt zum Beispiel. Also die gibt uns Handlungsmacht und Eingriffsmöglichkeiten. Und deshalb ist es in der Tat so, dass ich nicht sagen will, wir sollten davon ganz Abstand nehmen. Aber die Fälle, die mich beschäftigen, sind solche, wo man sagen muss, diese konstellative Reduktion führt zu Handlungsweisen oder zu Vollzugsweisen, die für alle Beteiligten nicht mehr adäquat sind. Das Problem daran ist eigentlich die Immunisierung gegenüber der Situation. Und dann stellt man fest, es gibt eben oft generelle Regeln oder Algorithmen oder eben Computerprogramme, die machen im Prinzip Sinn, aber nicht in dieser Einzelsituation. Ja, wir haben ja manchmal absurde Dinge, Denkmalschutz oder Brandschutz sind zwei schöne Beispiele für so bürokratische konstellative Regeln, die an und für sich absolut Sinn machen, aber in einer Einzelsituation oft zu entsetzlichen Fehlern führen, bei denen einfach niemand mehr profitiert. Und da stellen wir dann fest, das ist eine ganz interessante Einsicht, dass wir eigentlich gezwungen sind, häufig gegen konstellative Vorschriften zu handeln. Das sind dann genau die Situationen, wo wir sagen, eigentlich dürfte ich das jetzt nicht, aber ich mach's doch. Also eigentlich hätten wir ja uns gewünscht, dass der Mensch da in der Bibliothek bei 6 Wochen Sommerferien gesagt hätte, eigentlich ist es schon zu spät, aber ich gebe Ihnen das Buch trotzdem noch. Ja. Und jeder Lehrer oder jede Lehrerin hat so eine Situation, wo sie sagen würde, eigentlich müsste ich dir jetzt eine 5 geben, aber dann fällst du durch und dann, was weiß ich, dann ist womöglich deine Schulkarriere beendet oder sonst was, ich gebe dir jetzt doch mal eine 4. Ja, das sind lauter so Beispiele, wo man eigentlich sagen muss, situative Angemessenheit oder Situationsangemessenheit steht im Widerspruch zu dem, was die konstellative Regel eigentlich erzwingt. Nicht nur im Kleinen, sondern auch Unternehmen, Politiker, Richterinnen und Richter verstoßen immer wieder, ich würde es gar nicht Verstoß nennen, sagen dann ganz häufig, eigentlich wäre jetzt das vorgeschrieben, aber wir machen es doch anders. Auch eigentlich jeder Handwerker und jede Handwerkerin steht ständig in dieser Situation, dass sie sagen, naja, eigentlich müsste ich da ein anderes Material nehmen oder eigentlich ist das Teil ein bisschen zu kurz, aber wir machen machen es länger. Und deshalb kommt der Begriff Spielraum eigentlich gar nicht aus dem Spiel, sondern aus dem Handwerk. Also wenn jemand zum Beispiel eine Tür einbaut, ein Zimmermann, dann wird er ihnen sagen, die brauchen ein bisschen Spiel. Weil im Sommer dehnt sich das Material aus, im Winter zieht es sich zusammen und deshalb muss diese Angel ein bisschen Spiel da haben, wo die Tür dran hängt. Ja? Und darum geht es mir, dieses Erhalten des Spiels.
Also es gibt sehr wohl noch Menschen, die diesen Spielraum zu nutzen versuchen, in dem Sinne, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Gleichzeitig wird unser Spielraum, das ist jetzt hier auch schon verschiedentlich angeklungen, ganz massiv eingeschränkt durch ja, Computerprogramme, Algorithmen, KI, künstliche Intelligenz insgesamt. Ich habe einen Satz von Ihnen gefunden in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Da haben Sie gesagt, wir erleben heute eine Art Neotaylorismus, gerade durch KI. Wir werden zu Anhängseln der Algorithmen. Welche Rolle spielt KI bei der konstellativen Reduktion, die Sie beobachten?
Ich glaube, dass wir das noch gar nicht ganz abschätzen können, weil natürlich in ganz, ganz vielen Hinsichten tatsächlich KI-Programme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, uns eigentlich Handeln abnehmen. Sie schreiben es uns ja in der Regel nicht vor, aber sie nehmen uns genau das, was Handeln ist. Sie nehmen uns das, was Handeln ist, ab. Ja, sie ersetzen Augenmaß und Fingerspitzengefühl durch durchgerechnete Algorithmen in vielerlei Hinsicht. Ein Beispiel, bei dem mir das stark vor Augen fällt, sind tatsächlich Studierende oder manchmal auch Schülerinnen oder Schüler, die eine Hausarbeit schreiben sollen. Und die tun das heute ganz, ganz häufig mit Hilfe von KI. Und ich frage die dann, habt ihr den Essay mit KI geschrieben oder so? Dann sagen die in aller Regel, nein, nein, es ist nicht in KI geschrieben. Essay, aber ich habe mir da Anregungen geholt. Und ich verstehe das gut, das machen manchmal sogar Kollegen und Kolleginnen, aber ich finde, da sieht man wirklich, was passiert. Das, was ich Anverwandlung von Welt nenne, dass ich nämlich selber anfange, ein Gefühl für die Situation zu entwickeln, dass ich sozusagen mich da hineinarbeite und das auch tatsächlich immer aus meiner Perspektive tue. Das habe ich in meinem Buch über Resonanz als Anverwandlung von Welt beschrieben. Ich arbeite mich in etwas hinein und die Art und Weise, wie ich dann über das Thema nachdenke, hat auch etwas mit mir, mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie, mit dem, was ich davor gemacht habe, zu tun. Und so verwandelt mich dieser Stoff auch und ich verwandle ihn. Und genau dieser Anverwandlungsprozess wird ersetzt durch Vorgaben und dann sitzen Schülerinnen oder Studenten da und haben 6 Argumente für und 6 Argumente gegen eine bestimmte Position und die kuratieren sie dann ein bisschen. Vielleicht wägen sie auch noch ab und sagen, das gefällt mir besser als jenes. Aber da sieht man, wie das, was eigentlich Handeln ist, das auf eine Situation antworten. Und dabei übrigens hat es immer auch eine expressive Dimension. Ja? Wenn man nochmal zum Fußball, zum Schiedsrichter zurück will, so wie der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin das Spiel prägen, so formen sie dabei auch sich selber. Sie entwickeln eigentlich ihren Charakter und ihre Persönlichkeit. Und wenn wir diese Prozesse ersetzen durch KI-generierte Vorgaben oder Algorithmen, dann ändert sich grundsätzlich was in der Zivilisation. Das klingt dann natürlich super pessimistisch und eigentlich würde ich als Soziologe auch immer sagen, wir wissen noch gar nicht genau, wo uns das hinführt. Aber einen Blick darauf zu haben, was das mit unserer Urteilsfähigkeit und Urteilskraft macht, scheint mir sehr wichtig.
Wie Handlungsmacht tatsächlich durch KI, durch künstliche Intelligenz eingeschränkt wird, schon jetzt, hat der österreichische Autor Thomas Köck im SWR in der Serie KI und Me, die auf seinem Theaterstück KI Essen Seele aufberuht, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ganz anschaulich beschrieben. Danach ist der Big Other, wie er es nennt, also diese algorithmische Macht im Hintergrund, die eben die Konstellation scheinbar persönlich auf uns zugeschnitten errechnet und uns damit das Gefühl gibt, wir würden das, was uns da algorithmisch serviert wird, auch noch selbst wollen. Also technisch vermittelte und vorgetäuschte Selbstwirksamkeit im Prinzip. Wie gefährlich ist das, wenn man davon ausgeht, dass die Demokratie eben auf autonome Handelnde angewiesen ist?
Also dieser Zusammenhang macht mir in der Tat Sorgen, weil ich glaube, Urteilskraft ist natürlich auch etwas, was wir in Demokratie und in Politik brauchen. Und Urteilskraft ist nicht einfach gegeben, sie muss eingeübt werden tatsächlich und sie muss sich nach und nach entwickeln können. Und ich habe mich schon mal zu der These verleiten lassen, wer nie bei Rot über die Straße geht, wird sich auch einer faschistischen Regierung nicht in den Weg stellen, weil das ist vielleicht ein bisschen zu plakativ gesagt. Aber die Idee ist sozusagen, sich selbst als handelnd zu erfahren und auch Verantwortung zu übernehmen. Genau genommen hat Hannah Arendt in ihrem Eichmann-Buch und mit dieser Idee der Banalität des Bösen da auch schon Wichtiges gesagt. Das Problem ist, wenn Menschen sagen, ich vollziehe ja nur, ich tue ja nur, was mir vorgeschrieben ist und was mir vielleicht technisch nur möglich ist, dann entwickeln sie systematisch eine Haltung, die sagt, ich bin ja nicht verantwortlich, ich führe hier ja nur aus. Und wenn wir nochmal zu KI zurückgehen, diese subtile Weise, wie diese, eigentlich würde ich ja sagen, diese Konstellativierung unser in der Welt sein verändert, kann jeder und jede ganz leicht nachfühlen mit dem Navi im Auto, ja, oder mit Google Maps, das wir benutzen. Weil man sieht da wirklich, das ändert die Art, wie wir im Raum sind. Wenn Sie in eine neue Stadt kommen, denken Sie sich irgendeine Großstadt, London, Paris, Wien, egal was, dann versuchen wir automatisch einen Sinn für diese Stadt zu gewinnen. Ja, man denkt dann, aha, okay, also hier ist der Fluss, dort ist die Burg, da hinten ist die Kathedrale. Und eigentlich haben Menschen dann fast, das ist dann praktisch, kommt automatisch einen Sinn dafür, wie sie sich gerade bewegen. Ja, rechts vom Fluss oder links vom Fluss auf die Kathedrale oder die Burg oder den Berg zu oder von dem weg. Man ist auf eine bestimmte Weise in diese Stadt gestellt und bei jeder Bewegung hat man einen Sinn für das Verhältnis zwischen dem Selbst und der Stadt. Und heute haben wir eben eine viel, eigentlich ist das ja erstmal eine Steigerung der Selbstwirksamkeit. Ich muss keinen mehr fragen, ich muss nicht mehr lange Karten studieren. Google Maps führt mich ganz sicher in die kleinste Gasse. Ich habe nur gar keine Ahnung, wie ich mich in der Stadt bewege oder wo ich mich gerade befinde. Ich kann da 12 Mal hingegangen sein und trotzdem nicht wissen, wenn ich in der Gasse daneben bin, finde ich schon nicht mehr hin ohne das Navi, weil ich mich so daran gewöhnt habe. Und da stellt man fest, die Orientierung in der Welt, wenn wir die ersetzen lassen durch KI und KI-generierte Prozesse, dann verschwindet unsere eigene Urteilskraft und Fähigkeit geradezu.
Orientierung in der Welt geht dadurch verloren, aber durch unser diverses Klicken und Liken und Einkaufen bei Amazon schaffen wir ja auch gewissermaßen eine digitale Identität und die wird immer wieder verstärkt. Die Algorithmen analysieren und dann wird uns letztlich was als unsere Identität vorgespielt, sage ich jetzt mal, wo die Autonomie des Selbst dann verloren geht.
Ja, weil so eine KI-generierte Identität, was ja wirklich geht, die sagen uns, was wir mögen, die liefern uns sogar eine Biografie und diese Biografie ist aber aus Einzelteilen zusammengesetzt, die ist konstellativ aufgebaut und wir stellen auch da fest, das Unbehagen rührt daher, dass ein Lebensvollzug natürlich immer mehr ist als die Einzelteile. Worum es mir geht, ist den Sinn dafür zu wecken, dass eine Situation, übrigens auch sowas wie Gesundheit schon, aber erst recht ein Leben oder eine Identität mehr ist als die Summe der Einzelteile. Ja, man kann das Leben nicht als Einzelteile oder auch konstellative Einzelaspekte fassen. Das scheint mir ganz wichtig, weil wir können das ja auch beobachten in vielen Zusammenhängen. Zum Beispiel das Wuchern der Bürokratie. Das ist ganz interessant. Woher kommt das? Und der Grund dafür ist, dass das Leben immer reichhaltiger ist. Ja, immer wieder neue Situationen, neue Problemstellungen, neue Optionen generiert, die wir noch nicht konstellativ erfassen konnten. Also wir können an diesem Zusammenhang sehen, dass der Versuch, das Leben algorithmisch zu berechnen, algorithmisch oder bürokratisch in Einzelteile zu fassen, dem Leben nie gerecht wird. Und ich versuche ja tatsächlich dann in dem Buch auch zu zeigen, dass das durchaus einer der Gründe für die politische Wut ist. Die Tatsache, dass wir im Vollziehen, im auch algorithmisch und bürokratisch geleiteten Vollziehen, eigentlich immer unsere Empfinden für die Situation stillstellen müssen. Meine These lautet, dass wir den Zusammenhang zwischen Emotion und Situation systematisch durchschneiden. Und das führt dazu, dass wir eigentlich immer entweder die Emotionen ignorieren oder sogar bekämpfen müssen und dadurch kommt es zu einer Aufstauung, ja, zu einer Wut, die sich auch in dem, was wir Rechtspopulismus nennen, dann Ausdruck verschafft, weil Leute wie Donald Trump versprechen, dass sie handeln und sich von keinen konstellativen Vorgaben einengen lassen.
Sie haben gesagt, dass das eben nicht möglich ist, das Leben in Konstellationen aufzudröseln, so wie die Algorithmen es machen. Eigentlich nicht, weil man da viele Dinge aus dem Sinnzusammenhang nimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber tatsächlich passiert doch genau das. Das ist es ja, was die Algorithmen versuchen und auch erfolgreich praktizieren. Und es scheint so, als würde die Entwicklung immer weiter in diese Richtung gehen.
Die Tendenz ist definitiv da. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, den Sinn dafür zu gewinnen, was dabei verloren geht. Und ganz wichtig ist übrigens auch zu sagen, ich glaube, was wir wirklich unterschätzen, das ist ein Argument, was mein philosophischer Lehrer Charles Taylor schon in den 70er Jahren erwähnt hat, das, was man die expressive Dimension nennt. Menschen sind Ausdruckswesen. Also das heißt, wir bringen uns immer wieder in unserem Handeln, in unserem Tun, in unserem Urteilen auch selber zum Ausdruck. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir nicht einfach etwas, was da ist, was die Algorithmen also auch feststellen können, zum Ausdruck bringen, sondern indem wir es expressiv äußern, formen wir es auch immer wieder neu. Und dieser Zusammenhang wird stillgestellt, wenn wir uns von den Algorithmen leiten lassen. Nochmal, der Schiedsrichter ist schon ein gutes Beispiel. In der Art, wie der pfeift, ja, formt er sich. Es ist nicht einfach so, dass sich in dem Pfeifen seine Persönlichkeit ausdrückt, sondern sie verändert sich auch immer wieder. Möglicherweise in jedem Spiel. So ein Spielleiten ist durchaus komplex. Da geht es auch um Autorität und die Fähigkeit als Person, den Spielern gegenüber überzeugend zu sein und dann auch Situationen zu pazifizieren, wenn es heiß wird oder so, und das Spiel fließen zu lassen, wenn es läuft. In diesem Formen des Spiels formt man sich auch selber. Das nennt man Ausdruckshandeln und das gilt für unser Leben überhaupt. Ja, eine Koch oder eine Köchin zum Beispiel, die formen sich auch selber in der Art, wie sie kochen oder wie sie backen oder wenn jemand Musik macht oder eigentlich bei fast allen Tätigkeiten, auch beim Schnitzen, sogar beim Haare schneiden, beim Gärtnern. Es hat immer diesen Zusammenhang zwischen wer ich bin, zeigt sich auch in diesem Handeln, in dem Entwickeln von Augenmaß und Fingerspitzengefühl und von Urteilskraft. Und wenn wir das den Algorithmen überlassen, wird dieses Ausdruckshandeln stillgestellt. Ja, dann sind wir eigentlich entweder festgestellt in der Zeit und folgen dann eigentlich nur noch den Ketten. Wir nennen das Pfadabhängigkeit in der Soziologie. Ja. Dann bin ich festgelegt auf bestimmte Pfade, die Algorithmen in die Zukunft weiterleiten können. Und was dann verschwindet, ist das, was Hannah Arendt Natalität nennt, dass im menschlichen Leben, in dem Reagieren auf Situationen sich auch immer wieder Neues ereignet, dass Menschen sich wandeln, ja, ihren Charakter und ihre Persönlichkeit, das stellen wir dann still.
Ja, aber nun gehen Sie mal hin und sagen Ihren Studierenden, praktiziert wieder mehr Ausdruckshandeln. Ist das ein Ausweg aus dieser gefakten Selbstwirksamkeit?
Ich glaube nicht so einfach, weil Menschen haben das ja auch erkannt. Ich glaube wirklich und oft auch intuitiv fühlen wir das. Ich glaube, die Studierenden würden daraus den Schluss ziehen, was ja naheliegend ist und irgendwie tun wir das alle, zu sagen, ja, das stimmt vielleicht schon und deshalb schließe ich mich dann am Samstag einem Chor an oder mache am Sonntag Yoga oder gehe in den Sommerferien 3 Wochen ohne Navi in den Wald oder so. Ich glaube, da liegt ein großes Problem. Wenn wir die ganze Woche vollziehen, dann am Samstag beim Töpfern oder Malen den reinen Ausdruck üben zu wollen, das geht eben nicht. Diese expressive Tätigsein entwickelt sich meiner Ansicht nach im Abarbeiten an der Welt, im alltäglichen Handeln ganz stark. Ja, wenn ich das alltägliche Handeln stillstelle, weil ich es den Algorithmen oder den bürokratischen Regeln und den Formularen und den Protokollen überlasse, wenn ich das tue, da habe ich gar kein Selbst mehr, das ich am Samstag zum Ausdruck bringen könnte. Und ich glaube, wir haben da Spielräume. Das, was wir vorhin diskutiert haben, dieses eigentlich ist es jetzt gerade nicht vorgesehen. Ich glaube, dass wir das ganz bewusst tun sollten und uns dabei auch nicht jeweils schuldig fühlen sollten, sondern bei allem, was ich tue, ich versuche das auch selbst anzuwenden, zum Beispiel beim Geben einer Note, wenn ich Hausarbeiten bewerte, da ist mir eigentlich angeraten, fast vorgeschrieben, eine Kriterienliste vor mir zu haben. Dann kann ich praktisch algorithmisch diese Hausarbeit bewerten. Und am Schluss soll ich die Ja's und die Nein's zusammenzählen und daraus eine Note zu geben. Und für mich heißt aber, handeln zu bleiben, ich mache das nicht einfach so. Ich habe einen Sinn dafür, was ein Studierender zum Ausdruck bringen will, was er getan hat, wie das vielleicht auf das reagiert, was wir im Seminar diskutiert haben. Und ich glaube, das kann jeder und jede, auch an der Wursttheke oder sonst wo, handeln dazu bleiben.
Ja, das sagen Sie jetzt so leicht, aber wenn wir jetzt mal auf die Politik blicken und die Auswirkungen, die Ihre Diagnose der schwindenden Handlungsmacht da hat, der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder sagt, die Bundesregierung habe gedacht, all die anstehenden Reformen funktionierten, Zitat, auf Knopfdruck. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Und wenn ja, ist das nicht im Prinzip auch eine Form von konstellativer Reduktion, die ganz deutlich diesem das selbst zum Ausdruck bringen, was ja auch bei Politikern und Politikerinnen eine Rolle spielen sollte, entgegensteht?
Ich glaube, das ist so und ich glaube, das ist ein Teil der Krise der Politik. Ich glaube, was Bürgerinnen und Bürger unterschätzen, ist, dass tatsächlich auch Politiker und Politikerinnen sich heute fast in einer verzweifelten Lage finden. Die Entfremdungserfahrung, das heißt das Gefühl, nicht mehr handeln zu können, aber vor allen Dingen die Bürger nicht mehr zu erreichen, ist in der Politik unglaublich weit verbreitet. Und ich glaube, dass auch das mit dieser Verengung von Politik auf konstellatives Handeln zusammenhängt. Man sieht es auch an politischen Debatten, die dann komplexe Situationen. Ein Krieg zum Beispiel ist immer eine komplexe Situation, egal ob der in Iran, in Gaza oder in der Ukraine ist. Und da wird es ganz, ganz häufig auch schon im Diskurs ganz eng geführt auf die Frage, die eine Rakete oder den Panzer oder sonst etwas liefern oder nicht liefern. Ja. Ich glaube, ein Politiker oder eine Politikerin sollte nicht nach Selbstausdruck streben. Aber was Menschen schon brauchen, was Politik braucht, sind Menschen, die ihre Stimme hörbar machen, ja, die eine Vision zeichnen, einen Zukunftsentwurf, auf den wir hingehen wollen, die also in den komplexen Situationen, sei das Krieg, Krieg oder sei das Klimakrise, eine Art von Entwurf, eine Vision entwickeln und sagen, lasst uns gemeinsam darauf hinstreben. Und stattdessen kommen die sehr häufig, ich glaube, wir haben heute viel zu viel, wir nennen das Government by the Polls, das hat schon mein Freiburger Lehrer Wilhelm Hennis kritisiert, vor vielen Jahren, vor 50 Jahren oder so. Also dass Parteien praktisch, die geben Umfragen in Auftrag, die dann sagen, mit welchem Programm oder mit welcher Initiative, mit welchem Gesetzesvorschlag könnten wir denn Zustimmung gewinnen. Und dann wird genau dieser Gesetzesvorschlag lanciert, der natürlich dann auf 1000 Widerständen und Lobbygruppen stößt. Und auf diese Weise hören Bürger gar keine politische Stimme mehr, an der sie sich auch abarbeiten können. Ich glaube, da liegt ein großes Problem.
Aber ist das nicht mehr handeln können oder ist das nicht mehr handeln wollen?
Naja, das ist so eine Mischung. Da glaube ich in der Tat, dass Politiker das auch unterschätzen, dass Bürgerinnen und Bürger durchaus auch unpopuläre Dinge vertreten, wenn sie jemanden wahrnehmen, der wirklich auch handeln will. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum Rechtspopulisten so großen Erfolg haben. Also die Frage hat mich ja durchaus auch in dem Buch beschäftigt, wie kann es denn sein, dass Donald Trump und Musk in den USA gewählt werden? Also über Musk kann man, Elon Musk kann man so oder so denken, aber bei Donald Trump, der erfüllt ja eigentlich gar keine der Voraussetzungen, die ein halbwegs vernünftiger Politiker erfüllen müsste. Und ich glaube, das Einzige, was gerade Trump und Musk verkörpern, ist dieses Versprechen, wir handeln, wir machen das Richtige. Und man sieht dann an Trump und Musk, dass man Urteilskraft auch falsch oder schlecht einsetzen kann. Und ich würde sagen, die nutzen keine Spielräume, die zerstören Spielräume und auch Situationen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die anderen Politiker, verantwortungsvolle Politiker, daraus durchaus etwas lernen könnten, dass nämlich diese Idee, politisch zu handeln, ein politisches Programm zu entwickeln, durchaus Anklang finden kann in der Bevölkerung.
Und ist es dann auch dieses Handlungsversprechen, das die AfD bei uns hier so attraktiv macht?
Ja, ich glaube, das liegt dem Rechtspopulismus insgesamt zugrunde. Man sah das zum Beispiel auch bei Brexit. Take back control. Ja, da sieht man wirklich, und das ist für die AfD nicht viel anders. Dummerweise geschieht es halt in Kontexten, wo man dann sagen muss, das macht uns erst recht handlungsunfähig. Und deshalb nochmal, da wo es Spielraum gibt und wo es auf Urteilskraft ankommt, da kann man die auch falsch einsetzen.
Donald Trump, der nimmt unliebsame Regierungschefs in südamerikanischen Ländern einfach gefangen. Er bombardiert Drogenboote vor der Küste Venezuelas und zieht ja dann auch mit Benjamin Netanyahu in einen Krieg gegen den Iran. Würden Sie sagen, das ist der Backlash der konstellativen Reduktion, auf den wir uns in Zukunft von Seiten der Rechtspopulisten dann auch zunehmend einstellen müssen? Also wird es davon immer mehr geben?
Also ich glaube, die Gefahr besteht wirklich, also weil wir sehen es tatsächlich manchmal auch in ganz anderen Enden. Also der Versuch, eigentlich eine konstellativ geregelte Welt zu schaffen, führt an vielerlei Orten, eigentlich nennen das Rationalitätszusammenbrüche. Und ich glaube schon, was Donald Trump macht, ist eigentlich sowas. Nur bin ich nicht sicher, ob man sagen kann, das lag an einem konstellativen Übermaß, eigentlich eher nicht. Aber wir hatten eine völkerrechtliche, menschenrechtliche, aber auch sozusagen internationale Verträge, handelsrechtliche Weltordnung geschaffen, halbwegs. Und da kann man sagen, alle diese Regeln, die es dort gibt, sind auch Momente der Konstellation. Und was Donald Trump uns vorführt, was wir überhaupt sehen, ist der totale Zusammenbruch dessen. Weil es gibt einfach keine völkerrechtliche Rechtfertigung mehr, aber auch überhaupt keine moralische mehr. Ja, selbst moralische Urteile werden dort gnadenlos hintergangen, finde ich übrigens auch in der deutschen Medienlandschaft manchmal ein bisschen bedenklich, weil so, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Versenken von Fischerbooten. Ich meine, selbst in Venezuela, da wurden halt 90 Kubaner getötet, die sind uns keiner Erwähnung wert. Das ist Mord. Und im Iran natürlich ja recht, Tausende von Menschen sterben einfach so. Und das ist der komplette Zusammenbruch jeglicher konstellativer Logik. Aber was mir dabei wichtig ist, ist, da werden ja keine neuen Situationen geschaffen, sondern da wird der kompletten Willkür Raum gegeben. Ich verstehe Spielraum im Sinne des Handwerks. Ja, man hat einen konstellativen Rahmen vielleicht, in dem man aber situationsangemessenes Handeln herstellt. Und diesen Rahmen zu zerstören, das ist eigentlich das, was da gerade passiert. Ich mache mir nur Sorgen, dass das auch anderswo passiert tatsächlich. Also ich finde, ein gutes Beispiel ist vielleicht die Deutsche Bahn. Ich finde ganz interessant, was da passiert ist, weil früher stand da, wenn man am Bahnhof war oder selbst auch auf der App, der Zug hat circa 30 Minuten Verspätung. Dann wusste man, ja, okay, das Ding hat ordentlich Verspätung. Dann haben sie das sozusagen konstellativ verbessert, wahrscheinlich auch algorithmisch gesteuert. Du kriegst jetzt auf die Minute genau gesagt, ja, der Zug fährt nicht 11.32 Uhr, sondern 11.47 Uhr. Das Problem ist nur, es kommt eigentlich zum kompletten Rationalitätszusammenbruch, weil diese Zeit stimmt nie. Immer häufiger fahren die Züge dann trotzdem vorher. Oder aber die 47 wird ständig geändert. Sie fährt 49, fährt 53, fährt 56. Das heißt, das konstellative Verschärfen und genauer machen, hat einfach die Folge, dass die Regeln überhaupt nicht mehr greifen. Und ich finde, was Ähnliches passiert sogar zum Teil im Schuldienst oder auch in der Jugendpflege, jedenfalls nach meiner Beobachtung, weil die Kriterien dafür, was man alles können und erfüllen müsste und die Nachweise und Zertifikate und tausend Dinge, um zum Beispiel in der Schule unterrichten zu dürfen, die sind ständig gestiegen, hat aber dazu geführt, dass an vielen Orten einfach nicht mehr genügend Lehr- oder Pflegekräfte gibt, sodass man dann einstellen muss, wen man gerade hat. Das heißt, es kommt zu einem Auseinanderfallen konstellativer Genauigkeit und situativer Möglichkeit.
Das war jetzt ein großer Spagat, ne? Zwischen Donald Trump und dann der Bahn und auf der einen Seite eben eine Missachtung von Konstellationen und auf der anderen Seite eine unkonstruktive Inflationierung von Konstellationen. Ich mache jetzt auch nochmal einen großen Sprung und gehe von Donald Trump und dann eben Bahn und Schulen zu Hartmut Rosa. Der Spiegel hat sie Anfang des Jahres, also kurz nach Erscheinen ihres neuen Buches, als Psychologe unter den Soziologen bezeichnet und als Lehrmeister des guten Lebens. Können Sie sich mit diesen Bezeichnungen identifizieren?
Also Lehrmeister finde ich schwierig, weil das will ich eigentlich nicht sein. Also ich glaube wirklich, die beste Selbstbeschreibung ist einfach die zu sagen, ich verfolge eine wenigstens auch phänomenologisch grundierte Soziologie. Und das ist, glaube ich, mit dem Psychologen gemeint, unsere Erfahrung, unser Innenleben ernst zu nehmen. Ja, was genau passiert mit uns, wenn ich mich mit dem Navi orientiere zum Beispiel oder mit der Landkarte oder wenn ich mit Menschen darüber rede, wo ich hinlaufen muss oder so. Das ganz ernst zu nehmen, wie ändert das meinen Sinn des im Raum Seins oder in der Zeit Seins? Des Mit-Anderen-Seins oder des Alleinseins. Das war ja auch großes Thema in meinem Buch Resonanzen. Ja, was genau sind das für Erfahrungen, in denen wir Leben als gelingend erfahren oder als misslingend erfahren? Was passiert da in uns und zwischen uns und der Welt? Da ist meine Methode phänomenologischer Art, also die Erfahrung ernst nehmen und in Einzelteile zerlegen. Ja, deshalb arbeite ich so viel mit Beispielen. Ich benutze die Beispiele nicht als Belege für eine These, sondern als Ausgangsmaterial, an dem man dann bestimmte Erfahrungsformen oder Interaktionsformen ernst nehmen kann. Und das versuche ich dann zu verbinden mit einer soziologischen Analyse im engeren Sinne, das heißt mit der Beschreibung der institutionellen und strukturellen Realität unserer Welt. Ich nenne das perspektivischen Dualismus, also einerseits die nüchterne Analyse der Realität von außen zu verbinden, andererseits mit der Erfahrung, die Menschen darin machen. Und daher kommt es zu diesem psychologischen Unterton. Lehrmeister des guten Lebens will ich nicht sein. Also das gute Leben interessiert mich schon. Ja, also ich frage mich, wann erfahren wir unser Leben als gelingend und was sind die Momente, die uns daran hindern, den Alltag und selbst unser Leben als gelingend zu erfahren? Darum geht es mir. Ich bin kein Ratgeber, sondern ich versuche zu analysieren, wie wir leben und übrigens und dann diese Analyse oder das Ergebnis, zu dem ich komme, immer auch wieder zur Diskussion zu stellen mit Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, weil das Wissen über unser Leben ist nicht an einem Ort gebündelt, schon gar nicht im Elfenbeinturm der Wissenschaft.
Sie sind ja selber nicht in einer Metropole aufgewachsen, wo Sie die Probleme menschlichen Zusammenlebens gewissermaßen täglich vor Augen hatten, sondern in einem Dorf im Südschwarzwald in Grafenhausen mit gerade mal 500 Einwohnern. Wodurch wurde dort Ihr Interesse an Gesellschaft genährt, also an dem Gegenstand der Soziologie?
Ja, genau, Grafenhausen im Hochschwarzwald ist das kleine Dorf, in dem ich mich da auch zu Hause fühle. Ich glaube, es war das Wechselspiel. Als ich in Freiburg angefangen habe zu studieren, war mir wirklich diese Stadt zu groß, weil ich war das irgendwie gewöhnt, eigentlich jedem, der mir entgegenkam, in die Augen zu schauen und zu grüßen. Also entweder war es ein Einheimischer, dann grüßt man ihn, oder es war ein Fremder, dann ist man neugierig. Und wenn man so durch die Welt geht, dann war ich an den ersten Tagen, als ich in Freiburg studiert habe, völlig erledigt. Und ich dachte, diese Stadt macht mich fertig. Aber ich bin dann eben auch als Undergraduate, wie man heute sagt, an die London School of Economics mitten ins Herzen Londons gegangen und habe in Berlin promoviert und in New York meine Habilitation geschrieben. Und dieser Gegensatz zwischen dem Großstadtleben, das mich schon fasziniert hat, auch bis heute, und dem dörflichen Alltag, der hat mich, glaube ich, wirklich zum Soziologe gemacht, weil ich dachte, Mann, wie anders ist das? Und auch zum phänomenologischen Soziologen, weil ich wirklich dachte, ich bin im Schwarzwalddorf ganz anders in der Zeit und auch anders im Raum, als ich das in New York oder in London bin. Und beides ist interessant. Also ich wollte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Aber die Differenzen, die eben gerade durch das soziale Zusammenleben erzeugt werden, die haben mich immer fasziniert.
Sie haben dann tatsächlich nicht Soziologie studiert, sondern Philosophie, Germanistik und Politik.
Ja, das ist interessant. Disziplinär könnte man sagen, habe ich da mehrfach gewechselt, weil ursprünglich war Literatur mein Hauptfach und der Politik und Philosophie die Nebenfächer. Ich hätte dann Philosophie fast aufgegeben, weil da war mir ein bisschen zu viel Heidegger im Schwarzwald. Und dann habe ich Politikwissenschaft zum Hauptfach gemacht und bin dann aber später Soziologe geworden. Und das klingt jetzt erstmal so, als hätte ich nicht gewusst, was ich genau will. Ich habe zunächst Literatur studieren wollen, weil ich dachte, in den Romanen finde ich das Leben, ja, und auch wie es scheitern kann. Ja. Bildungs- und Entwicklungsromane haben mich lange fasziniert, hatte ich auch noch als Prüfungsthema an der Uni. Woran scheitert Leben? Wann gelingt es? Sehen Sie, ich meine, in dem Bildungs- und Entwicklungsroman sieht man genau dieses Zusammenspiel zwischen Subjekt und Welt. Und dieses Thema hat mich ja eigentlich nie losgelassen. Und natürlich können wir das philosophisch bearbeiten, aber Politik spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Und in der Soziologie habe ich mich schließlich eigentlich dann am besten beheimatet gefühlt, wobei man sagen muss, die Theorierichtung, die ich hauptsächlich vertrete, ist die kritische Theorie, so wie sie Adorno und Horkheimer entwickelt haben und Walter Benjamin und aber auch Erich Fromm zum Beispiel. Und dann über Habermas kamen sie zu Axel Honneth, der mein Lehrer war. Und diese kritische Theorie hat sich ja immer im Schnittfeld genau dieser und auch noch anderer Disziplinen bewegt.
Das heißt, nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, wenn Sie heute noch mal entscheiden könnten, würden Sie wieder denselben Beruf wählen, also Wissenschaftler, Soziologe zu werden?
Das finde ich tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich wollte eigentlich nach dem Abitur, ich hatte Deutsch und Physik als meine Hauptfächer, also meine Leistungskurse, und ich wollte eigentlich Physik und Philosophie studieren, und weil mich das auch fasziniert hat, will ich Quantenphysik und aber auch Astronomie. Also Sterne faszinieren mich ungeheuer, also nicht in die astrologische Sterndeutung, sondern die astronomische Erforschung von sowas wie schwarzen Löchern und überhaupt dieses unglaubliche Größe, aber auch diese unglaublichen Rätsel, die das Universum uns immer noch bietet. Und ich glaube, heute würde man vielleicht sagen, mach. Damals hat man gesagt, du wirst dann weder guter Physiker noch guter Philosoph. Und dann habe ich mich eben doch eher für die Geisteswissenschaften entschieden. Aber vielleicht wird es mich immer noch in die Astrophysik ziehen. Manchmal denke ich, das hätte ich tun sollen.
Wir alle kennen das Zitat von Karl Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Frage an den studierten Philosophen und praktizierenden Soziologen, was muss sich verändern, damit die Entwicklung, die Sie in Situation und Konstellation, also in Ihrem neuesten Buch skizzieren und über die wir jetzt auch gesprochen haben, also dieser Verlust an Handlungsenergie plus die Folgen des quasi unaufhaltsamen Vordringens von künstlicher Intelligenz in unserem Leben, uns nicht langfristig gesehen unsere Autonomie rauben und damit, wie wir ja auch gesehen haben, die Demokratie gefährden?
Also diese Frage ist, glaube ich, die schwierigste von allen. Und natürlich stößt man immer wieder darauf, dass, wenn ich irgendwo auch Vorträge halte oder in Diskussionen gehe, sagen Leute häufig, ja, das überzeugt uns ja alles und was sollen wir jetzt tun? Und eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist extrem schwierig. Ich glaube, es muss sich an beiden Seiten was ändern, an unserer institutionellen, strukturellen Wirklichkeit. Da glaube ich schon, dass diese Entbettung der Wirtschaft, dieses Wildlaufen wirtschaftlicher Zwänge, was ich in meinem Beschleunigungsbuch und Schriften insbesondere versucht habe zu analysieren, also zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die immer schneller werden muss, ja, die eigentlich auch permanent wirtschaftliches Wachstum produzieren muss, nicht um sich zu ändern, sondern um so zu bleiben, wie sie ist. Also das Gesundheitssystem, das Rentensystem, die Arbeitsplätze zu erhalten, das erfordert jedes Jahr mehr Output und auch mehr Energie, was man auch ein bisschen mal ein neues Thema ist, wie wir mit Energie umgehen, auch mit unserer psychischen Energie. Und da würde ich sagen, dieser Steigerungszwang, den müssen wir irgendwie überwinden und die Macht der Finanzmärkte da einzuschränken, vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, das wären Ideen, bei denen man anfangen kann. Aber mir ist es genauso wichtig, das kommt aus dieser Idee perspektivischen Dualismus, auch in unserer kulturellen Welthaltung etwas zu ändern. Oft denke ich, im tiefsten Grunde müssten wir die Art und Weise unseres in der Welt Seins transformieren. Und da lautet meine Einsicht, dass wir es als Einzelne, aber auch als Gesellschaft darauf anlegen, Welt unter Kontrolle zu bringen. Einfach Verfügbarmachung von Welt ist, glaube ich, das Programm, dem wir folgen. Also wir wollen sie technisch verfügbar machen, auch ökonomisch verfügbar haben, indem wir Geld macht und sozusagen Welt ökonomisch verfügbar. Es bringt sie in Reichweite, wissenschaftlich durchdringen, aber auch politisch regulieren. Es ist immer diese Idee, Leben zu kontrollieren. Und ich sehe einen großen Zusammenhang zwischen Leben unter die Kontrolle bringen und Leben konstellativ einhegen. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem drin. Diese weder Welt noch Leben lassen sich unter Kontrolle bringen. Die Nebenfolge ist das Erzeugen unkontrollierbarer Monster, wie Kriege, die gerade wieder zurückkommen, die Klimakrise. Da hinter unserem Rücken sozusagen verwandelt sich dieses Programm des Verfügbarmachens in ein Programm des Erzeugens von Monstern. Deshalb glaube ich, was sich ändern müsste, das war ja die Frage, ist unsere Grundhaltung zum Leben. Eigentlich das Leben wieder zulassen, ist soziale Energie fließen zu lassen. Das sind Ideen, entlang derer ich gerade versuche zu denken, ohne halt irgendwie esoterisch oder mystisch zu werden. Und das ist schwer genug. Und deshalb habe ich durchaus noch was vor. Wir haben gerade eine Arbeitsgruppe eingerichtet in Jena, sind inzwischen 10 Leute beschäftigt, die versuchen, eigentlich der Frage sozialer Energie nachzugehen, weil wir beobachtet haben, dass wir sowohl psychisch als eben auch ökologisch und sogar politisch immer mehr Energie aufwenden müssen, um immer weniger zu bewegen. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Soziale Energie, die folgt nicht einem Input-Output-Modell. Ich muss Energie aufwenden und dann kriege ich was zurück, Sie folgt eigentlich einem Throughput-Logik. Ja, in der Tätigkeit selber, im Leben selber liegt die Quelle von Energie.
Ich fand es sehr schön. Ich habe gefunden, das Zitat von Ihnen in einem Podcast, haben Sie das gesagt, ich bin nie fertig mit der Welt. Hartmut Rosa, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren hier im Gespräch in SWR Kultur.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Mein Name ist Doris Maul.